Es freut mich, dass wir ein neues Bibelstudium beginnen können, das den Titel hat Tod, Sterben und Zukunftshoffnung. Und ihr seht schon von dem Bild, dass unser Thema nicht sein wird, dass wir den Tod besprechen oder das Sterben, sondern wir wollen wissen, was ist danach? Gibt es denn eine Zukunftshoffnung über das, was wir jetzt sehen und erleben? Wir leben in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte und der Mensch braucht eine klare Vision für das, was kommt. Das heißt, nicht, dass er weiß, was kommt, aber dass er weiß, dass er sicher ist. Seine Zukunft ist nicht, wie soll ich sagen, unsicher oder kann irgendwo ihm weggenommen werden. Das ist das, was wir studieren wollen. Und damit wir das richtig verstehen, brauchen wir wiederum einen klaren Überblick über diese Welt. Und so ist der erste Untertitel dieser Serie Rebellion in einem vollkommenen Universum. Gott hat dieses Universum geschaffen und es ist das Ebenbild seiner Perfektion. Er ist vollkommen und das Universum muss auch vollkommen sein, weil so wie der Schöpfer ist, so ist auch das, was er geschaffen hat. Gott ist nicht ein neutrales Wesen, sondern ein Wesen, das gut ist. Wir werden auch das vertiefen in unserem Studium, dass Gott nicht gleichzeitig Liebe und Lieblosigkeit sein kann. Er kann nicht gleichzeitig selbstlos sein und egoistisch. Er kann nicht gerecht sein und gleichzeitig ungerecht sein. Sowas gibt es nicht. Gott ist gut. Er ist die Liebe, er ist die Gerechtigkeit. Alles, was er tut, ist vollkommen, so wie er ist. Sonst wäre er nicht Gott. Und deshalb erhebt sich natürlich unserem menschlichen Verstand die Frage, wie konnte etwas Gegenteiliges in seiner Schöpfung auftreten? Wie ist das möglich? Wie kann in einer vollkommenen Schöpfung etwas Unvollkommenes auftreten? Wie kann es sein, dass Elemente da sind, welche unserem geistigen Bedürfnis und unserem Lebensbedürfnis widersprechen? Das sind Elemente wie die Lüge. Wir sind gemacht für die Wahrheit. Gott ist Wahrheit, aber wir sehen die Lüge. Wir sind gemacht für die Liebe und wir sehen die Lieblosigkeit. Wir sind gemacht für das Recht und wir sehen das Unrecht. Wir sind gemacht, dass wir schmerzfrei leben und wir haben Schmerzen. Wir sind gemacht, dass wir ohne Leid sind und wir leiden. Und wir sind gemacht, dass wir leben und wir sterben. Das sind Dinge, das sind Fragen, die sich unserem menschlichen Verstand stellen. Und ich denke, wir müssen sie beantworten. Zumindest in dem Maße, wie unser Verstand sie begreifen kann. Weil die allergrößte Not, die wir als Menschen haben, ist, dass wir einerseits einen Verstand bekommen haben von Gott, mit dem wir Dinge begreifen sollen, und dann stehen wir vor Dingen, die wir nicht erklären können. Ja, wir sind in unserem Wesen limitiert, das heißt, wir haben Grenzen, wir sind nicht grenzenlos wie Gott. Aber es gibt Dinge, die unser Verstand dennoch begreifen muss, um sich, ich sage jetzt mal, sicher zu sein über die Dinge. Und das wollen wir auch. Wir wollen wissen, wie konnte das Gegenteilige in einer perfekten Schöpfung, wie konnte dort, wo keine Rebellion war, Rebellion entstehen? Wie war das möglich? Und damit unser Geist befriedigt ist, auch mit der Antwort, weil auch die Antwort muss ja unseren Geist befriedigen. Ein widersprüchliches Gerüst würde ihm nicht passen. Und wenn man so die Meinungen der Menschen hört, so ist da sehr viel Widerspruch zu finden. Aber dort, wo Widerspruch ist, wo das Konzept nicht stimmt, dort gibt es keine Wahrheit. Weil die Wahrheit muss klar und deutlich sein. Sie darf keinen Schatten haben des Unsicheren. Ja, sie kann nicht, wir können nicht alles fassen, aber das, was wir fassen können, muss hundertprozentig stehen. Das ist das, was mein Geist braucht. Ich brauche Festigkeit, hundertprozentige Sicherheit. Und die habe ich nur dann, wenn all das, worauf ich baue und es erkläre, sich nicht widerspricht, das nachvollziehbar ist und das am Ende auch eine klare Lösung zeigt zu der ganzen Situation. So fangen wir an und betrachten die Schöpfung Gottes. Gott hat diese Erde, so wie die Bibel berichtet, in 7 Tagen vollkommen gemacht. Und jetzt müssen wir wissen, wer ist Gott? Und Jesus sagt uns in Johannes 4,24, Gott ist Geist und ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es ist nicht der einzige Text der Heiligen Schrift, der beweist, dass Gott ein Geist ist. Es ist nur der sehr deutlichste Text und deshalb nehme ich ihn so, dass wir keinen Zweifel haben. Und wir müssen uns deshalb auch mit dem Wesen eines Geistes beschäftigen. Nur ein Geist kann etwas erschaffen. Nur ein Geist kann etwas aus sich tun. Etwas Physisches hat keine Möglichkeit dazu. Und jetzt schauen wir im Hebräer 12, Vers 9, wo der Apostel Paulus sagt, und so wir haben unsere leiblichen Väter zu züchtigen gehabt und sie gescheut, sollten wir denn nicht viel mehr untertan sein dem Vater der Geister, dass wir leben. Gott ist nicht nur Geist und er hat nicht nur die Materie geschaffen, sondern er hat auch Geister geschaffen, das heißt ihm ähnliche Wesen. Und das, was wir in der Heiligen Schrift finden, als das Wesen, das ein Geist ist, sind die Engel, sie sind dienstbare Geister, so werden sie beschrieben im Hebräer und in der Schrift. Also schafft er Elemente, die Gott ähnlich, die ihm ähnlich sind. Was beinhaltet die Schöpfung noch außer Geistern? Wir haben und finden die Materie, wir haben das, was nicht lebt, wenn man so will. Dann haben wir die Pflanzen, die Tiere und wir haben den Menschen. Diese 4 Dinge fassen die Schöpfung zusammen. Und wir sehen, dass die Materie leblos ist, in dem Sinne, sie hat kein Leben. Pflanzen sind lebendig, ja, sie haben Leben, sie sind nicht nur Materie, sondern ich nenne sie, sie sind lebendige Materie. Und die Tiere sind Seelen, und wir werden gleich sehen, was eine Seele ist, wie auch die Menschen sind auch Seelen. Der Mensch ist eine Seele. Und die Begriffe müssen wir natürlich klar definieren. Es gibt jetzt in der Schöpfung eine Hierarchie. Das heißt, Gott hat die Engel gemacht, dann den Menschen, die Tiere, diese sind Seelen und dann kommen Pflanzen und die Materie. Das ist so die Welt, die wir sehen. Und die Hierarchie ist nicht in dem Sinne eine Hierarchie, dass eins höher ist als das andere, sondern von der Funktion her kommt eins vor dem anderen, damit es funktioniert. Schauen wir uns die Frage an, was ist eine Seele? Und eine Seele besteht aus einem Körper, welcher ein Hirn hat. Und jede Seele hat ein Hirn. Ja, ob es nun groß oder klein ist, ob es ein kleines Insekt ist, es ist eine Seele, weil es hat ein Hirn und dieses Hirn wird durch einen Geist gesteuert. Weil wir wissen vom Gesetz her, dass die Materie sich selbst nicht steuern kann. Also gibt es einen Geist, der durch Entscheidungen den Strom macht und so das Gehirn steuert. Und diese 2 Elemente zusammen nennt man Seele. So, die Seele ist nicht ein Element, das an sich in dem Sinne einzigartig ist, weil es aus einem Element besteht. Nein, die Seele ist das Ergebnis aus zwei unterschiedlichen Elementen. Deshalb nennt man Seele. Das Geist und Körper zusammen. Ich nehme auch das Bild des Klaviers und des Klavierspielers, ergeben die Musik. So, es gibt zwei Elemente, die ergeben ein drittes. Aber das dritte ist nur da, weil die zwei Elemente zusammen sind. Sind die zwei Elemente nicht zusammen, ist das dritte Element nicht da. Wir haben keinen Ton, wenn das Klavier dort steht, ohne Spieler. So, genauso ist das mit der Seele. Das heißt, eine Seele ist das Ergebnis von zwei Elementen. Ein geistiges Element und ein körperliches Element. Und das ist wichtig zu verstehen, damit wir die Seele nicht als etwas sehen, was ein eigenständiges Element ist, so wie es meistens in den Begriffen der Menschen ist und in den ganzen Religionen gibt es da ein großes Durcheinander über das, was ist die Seele. So, wir haben ganz klar einen Geist, der werden wir uns gleich anschauen, und wir haben einen Körper, der ist ja nicht zu leugnen, und zusammen ist es eine Seele. Und wir können auch hier gleich die Definition sozusagen des Todes geben, nämlich dann, wenn der Geist und der Körper nicht mehr zusammen sind, ist die Seele nicht mehr lebendig. Sie ist nicht mehr da, so wie die Musik nicht da ist, wenn der Klavierspieler nicht auf dem Klavier spielt. So, wir werden uns das noch vertiefen, aber es ist wichtig, klare Definitionen zu haben, was ist. Und wir gehen weiter und schauen uns Gottes Schöpfung, diese zwei Arten von Elementen an, die physische, das ist die Materie. Wir haben gesehen, da ist der Stein oder der Felsen, die Pflanze, der menschliche Körper und das menschliche Gehirn sind physische Elemente. Sie bestehen aus Atomen. Sie sind greifbar. Man kann sie sehen und man kann auch ihre Funktionen erkennen. Und der Grundsatz dieser Elemente ist, dass sie physisch sind. Deshalb haben sie nur die Fähigkeit zum Reagieren. Jede Aktion eines physischen Elementes ist eine Reaktion. Ja, es ist eine Aktio. Das heißt, es wird eine Aktion durchgeführt. Mein Finger bewegt sich, aber er ist nur eine Reaktion. So, jedes physische Element reagiert. Ich kann den Hammer zertrümmern mit einem, anderen Stein oder einem Hammer. Und ich kann also den Stein zertrümmern mit einem Hammer. Aber das kann ich nur machen, und der Stein reagiert. Er agiert nicht, er zertrümmert sich nicht selbst. Ich kann die Pflanze abschneiden, sie reagiert darauf, sie kann nicht agieren. So, ich hoffe, dass wir das verstanden haben, weil es ist wichtig. Deshalb werden physische Elemente immer von außerhalb gesteuert. Sie können sich nicht steuern. Und das ist wichtig auch von dem Begriff der Krankheit. Die Krankheit kann im Körper nur entstehen durch eine Wirkung auf den Körper. Der Körper selbst kann die Krankheit nicht machen. Ja, er muss krank gemacht werden, weil er hat ja keine Fähigkeit, sich irgendetwas zuzufügen. So wie der Stein sich nicht zufügen kann, wie die Pflanze sich nicht zufügen kann, so kann auch der Körper des Menschen sich nicht zufügen. Ihm muss es zugefügt werden. Und dann kommen wir und schauen uns die Geister an oder den Geist. Sie sind keine Materie. Das heißt, wir können sie nicht in einen atomaren Prozess einschließen. Ich habe noch nie einen Geist gesehen, aber wir wissen, dass er da ist, weil wir sehen, dass er die Materie steuert. Weil die Materie könnte sich ohne Geist nicht steuern, weil sie ja die Fähigkeit nicht hat. Der Geist mag auch eine ein Element sein, aber es ist nicht ein Element, das wir in unserer Welt, wie wir sie sehen, begreifen können. Das heißt, ins Atom, also es ist nicht etwas Atomares. Deshalb ist ein Geist etwas, was die Fähigkeit hat zum Agieren. Das heißt, ein Geist reagiert nicht auf äußere Umstände. Er kann das, aber er kann aus sich selbst agieren, reagieren auf das, was auf ihn zukommt. Und er kann auch nicht reagieren. Das macht den Geist von der Materie unterschiedlich, weil er nicht von außen gesteuert werden kann, sondern sich von innen selbst steuert. So, das sind die Grundlagen, die wir verstehen müssen über den Geist und über das Physische. Der Körper kann sich selbst nicht steuern, deshalb braucht er einen Geist, der ihn steuert. Und das macht uns auch zu Seelen, weil wir einen Geist und einen Körper haben. Und das haben Tiere, haben Geist und Körper. Die Pflanzen sind lebendig, aber sie haben keinen Geist. Und auch das werden wir vielleicht irgendwann mal besprechen, wieso das so ist. Das Leben kann auch ohne Geist existieren. Gott hat es so gemacht, die Pflanzen. Nur die Seelen haben einen Geist, weil sie haben Geist und Körper. Und die Engel haben natürlich nur einen Geist. Sie sind nur Geist, so wie Gott auch nur Geist ist. So, Gott ist Geist, Engel sind Geister, der Mensch hat einen Geist. Und jetzt müssen wir die Grundeigenschaften eines Geistes verstehen. Und das ist, er ist ein geschlossenes System. Das heißt, er kann von außen nicht gesteuert werden. Ja? Und da er von außen nicht gesteuert werden kann und nur eine innere Steuerung hat, ist es jetzt verständlich, dass nur in einem Geist etwas auftreten kann, was nicht richtig ist oder etwas, was der Schöpfung Gottes entgegengesetzt ist. Weil diese Sphäre, die der Geist hat, die ist sein. Dort hat Gott keinen direkten Zugang, weil er hat ihn ja gemacht zu seinem Ebenbilde. Und da ein Geist sich nur von innen steuern kann, ist die Möglichkeit, dass etwas nicht richtig läuft, nur in einem Geist möglich. Nie außerhalb des Geistes. Wir sehen nur außerhalb des Geistes die Folgen der Störung. Wir sehen im Körper die Folgen der Störung, die im Geist ist. Der Körper ist abhängig davon, wie der Geist ihn steuert. Und würde der Geist ihn richtig steuern und wäre der Geist im Einklang mit Gott und mit dem, wie Gott ist, dann wäre auch alles richtig und würde Krankheit nicht existieren. So, das ist wichtig, dass wir verstehen. Gott schafft also ein Element, das ihm gleich ist, eben, wie soll ich sagen, ähnlich und es steuert sich selbst. Der Geist ist immer aktiv, nie passiv. Auch das ist ein Detail, das wir einfach wissen müssen. Wir werden ja noch im Verlauf der Betrachtungen einige Dinge dann nochmals betonen. Das hier nur so als Überblick. So, der Unterschied zwischen Gott und den erschaffenen Geistern ist einfach. Gott macht alles aus sich selbst heraus. Deshalb ist er unabhängig. Er ist die Quelle aller Dinge. Deshalb ist er auch immer gezeichnet rund, weil von ihm alles ausgeht und zu ihm alles zurückkommt. So, Gott macht alles aus sich selbst heraus. Der Geist, der erschaffene Geist, handelt auch von innen heraus, aber er ist abhängig von Bedürfnissen, die er von außen erfüllen muss. Er ist also nicht so wie Gott, dass er in sich die Bedürfnisse hat, die er nach außen gibt, sondern er muss sie zuerst von außen holen, damit er etwas tun kann. Ein erschaffener Geist müssen sich von außen ernähren. Sie sind abhängig. Das ist wichtig zu verstehen. Und sie füttern sich, aber die Fütterung erfolgt jedoch von innen. Die kann nicht von außen durch jemand anders geschehen. Das heißt, Gott hat dem Geist die Fähigkeit gegeben, dass er sich selbst steuert, aber er ist abhängig und somit ist auch klar, dass Gott keinen direkten Zugang zum Geist hat. Ja, weil er hat ja dem Geist die Fähigkeit gegeben, sich von innen zu steuern, ja in Abhängigkeit, aber er steuert sich selbst. So, Gott ist unabhängig, weil er alles aus sich macht, ein geschaffener Geist, ob es Engel sind oder unser Geist ist, er ist abhängig, sich zu füttern. Er braucht Mittel, um fähig zu sein, zu funktionieren. Und Gott hat das so gemacht, dass er den Geistern die Bedürfnisse gegeben hat, die er erfüllen kann. Das heißt, der Geist von den Engeln und von den Menschen hat Bedürfnisse, die er sich aus Gott holt. So ist die Liebe das Element, was der Geist braucht, damit er funktioniert, und er holt es aus Gott. Er braucht Freiheit, er holt sich sie von Gott, Gerechtigkeit, Moral, Sicherheit. So alle Bedürfnisse, die Gott in den Geist hineingelegt hat, sind gute Bedürfnisse. Das bedeutet, dass auch die geschaffenen Geister nicht neutrale Wesen sein. Das heißt, wenn das Bedürfnis nach Moral besteht, dann gibt es nicht die Fähigkeit zur Unmoral. Ja? Wenn das Bedürfnis nach Gerechtigkeit besteht, dann gibt es nicht die Fähigkeit zur Ungerechtigkeit. Wenn es Bedürfnis nach Sicherheit gibt, dann gibt es nicht die Fähigkeit zur Unsicherheit. Ja? So, das ist ganz wichtig, jeder Geist, der menschliche Geist und der englische Geist, der Geist der Engel, weil wir müssen über diese zwei sprechen, sind also gemacht, dass sie für das Gute da sind. Es gibt kein Bedürfnis in ihnen nach Rebellion, nach Unmoral, Menschen legen das so aus, wenn wir die Fähigkeit zur Moral haben, dann müssten wir auch die Fähigkeit zur Unmoral haben. Das ist nicht so, weil das Bedürfnis kann nicht, das Bedürfnis nach der Moral schließt das Gegenteil aus. Ja, so, wenn ich nach Gerechtigkeit strebe, kann ich nicht Ungerechtigkeit brauchen. Die Ungerechtigkeit ist das Gegenteil von meinem Bedürfnis. Das heißt, diese Bedürfnisse, die Gott in die Engel und in Menschen hineingetan hat, in den menschlichen Geist, verhindern das Gegenteil davon. Das heißt, wenn der Geist mit Liebe funktioniert, kann er nicht mit Lieblosigkeit funktionieren. Wenn er Gerechtigkeit braucht, dann ist Ungerechtigkeit ein Gegenbedürfnis. Er muss also das ablehnen. Im Alltag können wir es ja sehen in unserem Leben, dass wir die Lieblosigkeit abstoßend finden, dass wir die Unfreiheit nicht lieben. Das heißt, wir wollen doch nicht in Gefangenschaft sein. Wir lieben es auch nicht, unsicher zu sein, weil wir ja das Bedürfnis nach Sicherheit haben. Und alles, was ungerecht ist, stößt uns automatisch ab, weil wir so gemacht worden sind für das Gute. Wir haben keine Fähigkeit, gerecht zu sein, Gerechtigkeit zu brauchen und gleichzeitig die Ungerechtigkeit zu praktizieren oder zu wollen. Ja? Das heißt, die Bedürfnisse, die Gott in den Geist gelegt hat, die ihn von Gott abhängig machen, weil er hat all diese Bedürfnisse von Gott, er ist die einzige Quelle, diese geistigen Bedürfnisse sind eine geistige Information, weil der Geist lebt von Information. Er lebt nicht von Energie. Sehr häufig wird davon gesprochen, von Energie, aber die Information schafft Energie, aber sie ist nicht Energie. Das heißt, wir können sie nicht messen. Wir können nicht, wir können aber Strom messen und wir können alles, was irgendwo eine Ladung hat, messen. Aber eine Information, ein Wort ist nicht messbar. Und der Geist lebt von Worten, die ihn dazu bringen, dass er etwas tut. Und das äußert sich dann in Energie, so wie unser Geist den Strom unserem Körper macht und ihn dadurch steuert. So, womit ernährt sich ein geschaffener Geist. Wir haben ja gesagt, es sind Informationen, die Informationen aus Worten, Bildern, Gesten und so weiter. All das ist für den Geist die Nahrung. Sonst hätten wir kein Facebook, sonst hätten wir keine Nachrichten, wir hätten keine Zeitungen, wir hätten keine Bücher, wenn der Geist nicht von Informationen leben würde. So, das ist sein Futter. Nun, dieses Futter ist so gemacht, der Geist ist so gemacht, dass er nur etwas aufnehmen kann, weil man kann ihm ja vieles anbieten, was er für wahr hält. Das hat Gott so gemacht, dass der Geist nur Informationen aufnimmt, die er für wahr hält. Wir werden auch gleich sehen, wieso das so ist. Das heißt, auch hier hat Gott den Geist so gemacht, dass er nur für Wahrheit zugänglich ist. Die Lüge kann er nicht dulden. Die Lüge ist ein Gegenteil davon. Nur weil die Information ja eine Wurzel haben muss, so ist die Information entweder wahr oder unwahr. Mehr gibt es auf geistiger Ebene nicht. Und der Geist ist so gemacht, dass er nur wahre Information aufnehmen kann. Nun, damit er diese Information aufnehmen kann, braucht er ja einen Maßstab. Womit misst denn der Geist, womit beurteilt er das, was ihm begegnet, als wahr oder als nicht wahr? Und Gott gab dem Geist eine Identität, die Wahrheit über sich selbst. Wir können es auch innere Wahrheit nennen. Das ist, wer bin ich? Und diese Identität, Geschöpf Gottes, hat in sich automatisch das Grundgesetz, nämlich die Abhängigkeit von Gott. Gott ist die Quelle der Wahrheit. Er ist die Wahrheit, weil er sie herstellt. Und der Geist des Menschen, solange er die innere Wahrheit hat über sich, kann er auch nicht von außen irgendwo eine Lüge aufnehmen, weil diese innere Wahrheit gibt ihm die Fähigkeit, richtig das, was von außen kommt, zu bewerten. Und so noch eine Frage, die wichtig ist: Was treibt den Geist denn an, dass er etwas tut? Weil jeder Geist braucht ja einen Antrieb. Man muss wissen, was ist das, was ihn macht, etwas zu tun? Und das ist der Zweck, wozu er geschaffen wurde. Es ist der Sinn. Der Mensch braucht unbedingt Sinn in seinem Leben. Der Sinn ist das, was er erreichen muss, damit er zufrieden ist. Ja, und Gott hat deshalb alles gemacht, wir werden uns das gleich anschauen im Gesetz, dass es einen Sinn erfüllt. Wenn etwas da ist, was keinen Dienst erfüllt, keinen Sinn hat, dann macht man es weg. Und so der Zweck, wozu Gott den Geist geschaffen hat, gibt ihm Sinn. Die Krankheit ist auch wiederum die Folge eines nicht erfüllten Sinnes. Alles, was sich im den Geist antreibt, ist, dass es erfüllt ist. Und das heißt, die Erfüllung seiner Aufgabe befriedigt ihn. Wir sind dann glücklich, wenn wir unsere Aufgabe erfüllen. Dann haben wir Sinn. Und Gott hat uns diesen Sinn gegeben, der treibt uns an. Alles, was ich tue, muss Sinn machen. Und um die Aufgabe zu erfüllen, diesen Sinn zu erfüllen, hat er die Bedürfnisse als Mittel gegeben. Ich brauche also Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit, Sicherheit, Moral, was auch immer für Bedürfnisse da im Geiste hineingelegt worden sind. Diese Bedürfnisse braucht er, damit er etwas tun kann, damit er den Sinn erfüllt. Um die Aufgabe zu erfüllen, weil er ja abhängig ist, braucht er diese Information der Liebe, der Gerechtigkeit, und mit ihr kann er den Sinn erfüllen. Und die einzige Quelle für Engel und Menschen, damit sie ihr Bedürfnis nehmen, um es zu nutzen, damit sie ihren Sinn erfüllen, ist Gott, ihr Schöpfer. So, wir schauen uns den Übersicht, wie Gott das Universum geschaffen hat. Wir können uns das eine Rechenschaft geben, auch nur durch das kleine Bild, das wir hier auf dieser Erde haben, weil es alles nach demselben Muster funktioniert. Gott hat also alles gemacht, dass es nach der Funktion eines Kanals ist. Das heißt, Es ist so gemacht, dass es aus sich selbst nicht existieren oder funktionieren kann. Das heißt, es muss etwas aufnehmen, aber das, was es aufnimmt, ist nicht für einen selbst gedacht, sondern um es weiterzugeben, weil man kann nichts für sich selbst tun. Das ist ganz wichtig zu verstehen, ob dieses Wort Kanal immer das Richtige ist, dass wir es verstehen. Auf jeden Fall müssen wir wissen, alles, was Gott gemacht hat, hat einen Eingang und einen Ausgang. Weil es ja von der einen Seite braucht die Kraft, es muss ja aufnehmen, aber es muss sie ja irgendwo weitergeben. Und ihr könnt euch in dieser ganzen Natur umschauen. Jedes physische Element wird beweisen, dass das so ist. Von dem kleinsten Element, was wir gefunden haben, ich weiß ja nicht, ob es nicht noch kleineres gibt wie den Quark oder ja, als das Atomelement, dann wird man wissen, auch das braucht einen Eingang und hat einen Eingang und Ausgang. Ja, weil es gibt nichts, was nicht etwas aufnehmen kann oder aufnehmen muss, um es dann weiterzugeben. Und das nennen wir auch das Gesetz von Ursache und Wirkung. Es muss alles eine Ursache haben. Jede Wirkung braucht eine Ursache. Und dort, wo eine Ursache ist, da ist auch eine Wirkung. So, das ist grundlegend und kann niemand verändern. Das kann auch niemand, ja, man kann es leugnen, dass es so ist, aber durch eine Leugnung ist es nicht weggemacht, es ist einfach so. Alle Elemente, die wir gemacht haben, sind so, weil sie ja nur so von Gott gemacht sind. Und wenn das so ist, dann ist es auch verständlich, warum Gott die Quelle ist, weil dann seine ganze Schöpfung sind Kanäle. Und er hat es so gemacht, dass sie alle zusammenhängen, nämlich in einem Kreislauf. Und wenn ich es richtig verstehe von den kleinen Dingen, den kleinen Kreislaufen, so muss auch das gesamte Universum ein großer Kreislauf sein, das dann gebunden ist an viele andere Kreisläufe, aber sie sind irgendwo alle verbunden. Deshalb kann nicht irgendwo etwas passieren, was nicht verbunden ist mit etwas auf der anderen Seite. Das heißt, wenn ich hier einen Finger mir verletzt habe oder einen Zahn gezogen oder irgendwo im Körper ist ein Thema, etwas funktioniert nicht, ein Kanal ist nicht mehr durchgängig, dann ist der ganze Körper damit befasst. Alles ist dann so zusammengesetzt, weil es zusammenhängt. Ja, man hat irgendwo einen Schmerz, dann sagt man nicht, no, das ist ja nur am Finger. Das ist der ganze Mensch, der darunter leidet. Der Geist empfindet ihn und muss was damit tun. So, das sind die Grundlagen der Funktionen im Universum. Und alles wurde gemacht, um zu nehmen und mit dieser Abhängigkeit etwas zu tun, um dem gemeinsamen Wohl zu wirken. So, das gemeinsame Wohl hat nicht ein Mensch erfunden, sondern Gott. Das heißt, jedes Element dient, damit das Gesamte funktioniert. Nur müssen wir verstehen, dass das Gesamte nur funktionieren kann, wenn jeder einzelne Kanal funktioniert. So, die heutige Auslegung des gemeinsamen Wohls ist umgekehrt zu dem, was wie es Gott gemeint hat, nämlich man will heute das gemeinsame Wohl erreichen, indem man einige Kanäle verstopft oder indem das Individuum verzichten soll auf sich, damit das insgesamt funktioniert. Sowas kann es nicht geben. Es kann keiner auf seine Bedürfnisse verzichten, damit dann das Gemeinwohl entsteht. Sowas ist nicht möglich. Das Individuum kommt immer vor der Gesellschaft und das einzelne Element muss komplett befriedigt sein. Das heißt, es muss haben, was es nimmt, um es zu geben. Und dann entsteht auch eine gute Funktion. Und dadurch ist das Gemeinwohl eine Wirkung dessen, dass jeder Kanal durchgängig ist und seine Arbeit tut an der Stelle, wo er im Kreislauf eingesetzt ist, es zu tun. So, wir schauen uns nun die allgemeine Aufbau und die Funktion des Geistes der Engel an. Er ist gleich wie auch der der Menschen. So, es muss ein Eingang sein und ein Ausgang, obwohl dieser Ein- und Ausgang nicht irgendwo, wie soll ich sagen, tatsächlich eine Tür hat, sondern es ist die Aktion des Geistes, die etwas in ihn hineinbringt und die etwas aus ihm herausbringt. Das heißt, er ist auch ein Kanal, er braucht Mittel und die hat Gott festgelegt, Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit. Die muss der Geist sich holen aus einer Bedürfnisquelle und die ist Gott. Und das holt er aus Gott, solange er die innere Wahrheit über sich selbst stimmt. Ja, durch diesen Mechanismus, den Gott in den Geist gelegt hat, die Identität, sein Name, oder wir finden das ja in der Bibel sehr häufig, dadurch wird sichergestellt, dass der Geist sich nicht verirrt in all dem, was er tut, wenn er weiß, wer er ist. Er bindet sich an Gott und er holt die Information von Gott, das eine durch Glauben, deshalb Glauben, weil er wägt ja ab, und er vertraut. Ja, das heißt, die Bindung entsteht immer durch Vertrauen und die Informationsaufnahme entsteht durch Glauben oder für Wahrhalten. Und dann gibt es Informationen natürlich, die absolut in sich sind. Da muss man nicht interpretieren. Die nimmt der Geist auf, weil sie können ja nicht falsch sein. Sie klären sich selbst. Aber es gibt Informationen, die der Geist durch Glauben aufnehmen muss, die er interpretieren muss, muss er wissen, wie soll er damit umgehen. Und dafür hat er natürlich die innere Wahrheit, die ihm da die ganze, die Maßeinheit, womit er alles messen kann, nicht unbedingt nur, um es aufzunehmen, sondern ob er es jetzt braucht, um dieses Werk, das er gemacht wurde, zu tun, tut. Ja? Das geht noch tiefer und wir können es noch komplexer versuchen zu erklären, aber auch jetzt am Anfang nur erstmals die Grundlagen und dann können wir, immer wenn wir ein großes Bild haben, können wir das dann noch verkleinern und in die Details gehen. So, am Ausgang des Geistes ist der Wille. Dort, wo die Entscheidung getroffen ist, dort geht und wird etwas gemacht. Dort ist der Ausgang, tun, reden, arbeiten, den Sinn erfüllen. So, wir haben einen Sinn, wir brauchen Mittel, um den Sinn zu erfüllen, und wir nehmen diese Mittel von Gott und dann entscheiden wir in uns und dann ist der Wille frei zu entscheiden, wie er sich ausdenkt, die Sache zu tun, reden und arbeiten und den Sinn erfüllen. Dafür hat Gott dem Geist den Verstand gegeben, die Fähigkeit zu, mit den Dingen und mit der Information umzugehen. Das ist schön, wie er das gemacht hat. Und jetzt haben wir natürlich die Situation, dass wir in dieser ersten Betrachtung uns die Frage stellen, wie konnte etwas Gegenteiliges in dieser Schöpfung auftreten. Nun, wenn wir das Ganze bisher verstanden haben, dann ist es klar, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, dass etwas Negatives in dieser Schöpfung Gottes auftritt, wenn im Geist selbst ein Selbstbetrug, eine Selbsttäuschung entsteht. Die ist in Luzifer, dem ersten Engel, entstanden ohne Grund, weil er hat ja nichts, was ihn dazu bewegen musste, zu denken, er könnte Gott sein. Ja, die Sicht über sich selbst, das war ein Prozess. Und dass er aufgetreten ist, ist nicht einmal so das Problem. Aber dass er dann aufgrund der Erklärungen Gottes sich seinen Verstand gebrochen hat. Das heißt, wenn Gott ihm erklärt, ein Geschöpf kann kein Schöpfer werden, weil es ist nicht möglich. Die Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf ist absolut. Dieses Gerät kann nicht der Schöpfer werden, der es gemacht hat. Und der es gemacht hat, kann nicht das Gerät werden. Das ist eine Grenze, die ist nicht überschreitbar. Und jetzt fängt Luzifer an dieser Grenze zu arbeiten. Er betrügt sich selbst und denkt, es könnte möglich sein, dass er aus sich selbst existiert. Nun, Gott erklärt ihm das und dennoch geht er in seiner Denkweise in sich selbst weiter. Und man kann nur mit einem Geist sprechen oder mit ihm kommunizieren über seinen Verstand. Und fehlt der Verstand oder ist er eingeschlossen, kann man niemandem helfen. Ja, das wissen wir auch heute. Ist also die Fähigkeit nicht da, Dinge zu begreifen, kann man ihm auch nicht helfen, dass er das umsetzt. Und warum Luzifer über einen Zeitraum, wir wissen nicht den Zeitraum, wo er diesen inneren Selbstbetrug gehegt hat, dass seine Bedürfnisse und sein Verstand, wie soll ich sagen, dass er das zur Seite gelegt hat und forciert hat, sozusagen das Unmögliche möglich zu machen, bleibt ein Geheimnis, weil es geht gegen den Verstand, es geht gegen die Bedürfnisse, es geht gegen seine innere Wahrheit, die Gott ihm gegeben hat. Aber nimm mal an, ich verirre mich vielleicht in meinem Innersten mit einer Idee, weil ich kann sie ja haben. Aber jetzt kann ich ja die Idee, die mir gekommen ist, oder die könnte ich ja dann sagen, okay, lass uns mal schauen, ist das möglich, ist das nicht möglich? Dass er auf die Idee gekommen ist, ist ein Geheimnis, aber dass er sie verfolgt hat und gegen den Verstand vorgegangen ist, ist noch ein größeres Geheimnis. Wie so jemand seinen Verstand brechen kann, nur um seine Idee durchzubringen, ist und bleibt ein Geheimnis. Er tut es. Er kommt zu dem Schluss letztendlich, dass er ein Gott ist. Und die Bibel beschreibt das in der Erklärung über den König von Tyrus. Und ihr könnt das nachlesen in Ezekiel 28. Und im ganzen Kontext gibt es mehrere Hinweise, wo die Bibel sagt, dass der Irrtum, der im Geist des Luzifer und dann später auch im Menschen geschehen ist, dieser ist diese Selbsttäuschung. Kapitel 28, Vers 1 und 2. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach, du Menschenkind, sage dem Fürsten zu Tyrus, so spricht der Herr, Herr, darum, dass sich dein Herz erhebt und spricht, ich bin Gott, ich sitze auf dem Thron Gottes mitten im Meer. So du doch ein Mensch und nicht Gott bist, doch erhebt sich dein Herz als etwas, als eines Gottes Herz. Siehe, du hältst dich für klüger, denn Daniel, dass dir nichts verborgen sein und so weiter. So, das heißt, die Selbsttäuschung, dass man über sich selbst, nicht die Täuschung der Außenwelt, sondern die Täuschung über sich selbst ist das Problem, das bei Luzifer und dann später beim Menschen entstand. Durch diese Selbsttäuschung hat es natürlich die Folge, dass Gott nicht mehr meine Quelle sein kann, weil ich denke, ich brauche ja Gott nicht. Aber der Mensch und auch die Engel brauchen eine Quelle und so wird jetzt Luzifer, der dann Satan wird, macht er sich abhängig von den Engeln, von seinen Mitgeschöpfen, ja, und will, dass die ihn anerkennen und so weiter. Sein Wille ist jetzt kein freier Wille mehr. Er tut jetzt nichts mehr für das Allgemeinwohl, sondern jetzt geht es um ihn. Er wird sozusagen ein verstopfter Kanal. Und da er bis dahin nichts für sich tat, jetzt tut er es für sich, weil er ist jetzt das Zentrum des Selbstbetrugs. Dadurch kann er natürlich seinen Sinn nicht mehr erfüllen. Und wenn er seinen Sinn nicht mehr erfüllen kann, ist er natürlich durcheinander. Ganz egal, wie intelligent er sein mag, aber er kann seinen Platz in diesem Kreislauf des Universums nicht mehr einnehmen. Die Selbsttäuschung, wie es zu ihr kam und wie sie behalten wurde, die zur Rebellion führte nach außen, bleibt ein Geheimnis. Wir wollen uns auch das aber auch in den folgenden Stunden vertiefen und näher betrachten. jetzt am Ende noch einmal den Überblick. Alles, was Gott gemacht hat, soll funktionieren als Kanal zum gemeinsamen Wohl in dem Kreislauf, in dem Platz, was jedem gegeben wurde. Und die Frage ist, wie viele Kanäle müssen verstopft sein, damit nichts mehr funktioniert. Und es muss nur einer sein. Und dieser eine Kanal, Luzifer, der sich durch Selbstbetrug selbst getäuscht hat und ein verstopfter Kanal wurde, hat dann natürlich eine Wirkung gehabt in diesem Universum, da er ja an höchster Stelle stand, auf die Engel und dann später auf den Menschen. Und so haben wir das, was wir heute haben. Die einst perfekte Schöpfung Gottes ist nicht mehr perfekt, weil in dem Raum, dem Gott dem Geist gegeben hat, sich ein Irrtum eingesetzt hat. Und dieser Irrtum ist der, der alle negativen Wirkungen zutage führt, die wir heute in der Welt haben. Und wenn wir wollen eine Perspektive haben, müssen wir diesen Irrtum, den wir alle haben, und wir werden das sehen, aus unserem Leben entfernen. Wir müssen wieder Kanäle werden, das heißt, wir müssen wieder in unserem Geist nichts mehr für uns selbst tun. Wir müssen wieder wissen, aus Liebe zu leben, nicht aus dem Gegenteil davon. Und wie der Mensch dazu kam, werden wir dann in den nächsten Vorträgen sehen. So hoffe ich, dass dieser erste Überblick nicht zu komplex war. Man kann sich ihn aber mehrmals anschauen. Etwas Gegenteiliges konnte in einer perfekten Schöpfung nur auftreten, dort, wo Gott keinen direkten Zugang hatte. Dort, wo der Geist gemacht wurde, sich selbst zu steuern. Gott hat ihn perfekt gemacht. Es gab keinen Grund zur Selbsttäuschung. Es gab auch keinen Grund, den Verstand zu brechen nach der Selbsttäuschung und zu beharren in ihr. Aber es ist passiert. Und jetzt hat Gott die Aufgabe, dass er sein Universum wieder frei macht von dem Irrtum, der eingedrungen ist. Und damit er aber alle Wesen davon überzeugt, wohin das führt, muss er erstmal dem Wirken des Irrtums Raum schaffen. Es muss herauskommen, was bedeutet, etwas für sich zu tun. Deshalb haben wir, weil viele fragen sich, warum macht Gott das und hat das zugelassen, Gott möchte den Geist eines jeden intelligenten Wesens, eines Wesens, das Moral hat, das überlegen kann, das sich selbst erkennen kann, klar machen, was es bedeutet, wenn man sich selbst täuscht. Und wenn er die Wirkung nicht lassen würde, dann würden wir nie sehen, was die Selbsttäuschung in dem Geist letztendlich nach außen bringt. Deshalb hat Gott diese ganzen der Offenbarung des Inneren des Geistes eine Zeit gegeben, und das sind die 6000 Jahre, wo er zeigen will, was es bedeutet, dass, wenn man sich selbst betrügt, welche Wirkung das hat auf die gesamte Schöpfung. So, ich freue mich auf das kommende Studium und ich hoffe, wir werden neue Dinge finden und alte, die wir schon kennen, festigen, vertiefen, damit unser Geist aus dem Irrtum herauskommt und auf einem Fundament steht, das absolut wahr ist und damit zu einer Sicherheit kommt, die ihm hilft, das zu tun, wozu er gemacht wurde. Amen.